Grüß Gott und schönen Nachmittag Ihnen allen hier in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Es grüßt Sie alle, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Heute, wenn unsere Reihe mit Dr. Christoph Ohly startet, priesterliche Spiritualität, der erste Teil, es geht um Diener des Herrn. Die Klage über den Priestermangel, die gehört mittlerweile zu unserem Standardrepertoire und das ja nicht ohne Grund. Die Kirche leidet darunter, dass immer weniger Menschen sich zu diesem Weg entschließen können. Als Papst Benedikt XVI. Ein Priesterjahr ausrief, da war das schon was Außergewöhnliches. Das war wirklich nicht nur ein Hinweis auf dieses eben genannte Problem, es war viel, viel mehr. Es lädt die Kirche dazu ein und fordert sie auf, genauer über dieses so wichtige Amt intensiv nachzudenken. Mehr als etwa nur pragmatisch auf einen Beruf zu schauen, sondern eben auf Berufung. Das heißt, im Glauben der Kirche dieses Amt, das Priestertum quasi zu meditieren, zu beten, über und für die Priester zu betrachten. Eine heilsame Gelegenheit, sich die Spiritualität des Priesters zu vergegenwärtigen, nicht nur, aber auch und gerade eine Antwort auf die Situation in unseren Breitengraden. Dr. Christoph Ohly, Privatdozent an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, wird uns eine vierteilige Reihe halten in der Spiritualitätssendung, wo es eben genau darum geht, um die Spiritualität des Priesters. Heute beginnen wir mit einem ersten Teil, Diener des Herrn. Dr. Ohly ist uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott.
Grüß Gott, Herr Dornis. Grüß Gott zusammen.
Dr. Ohly, Sie lehren nicht nur an einer Universität, Sie sind nicht nur Priester, nein, Sie sind auch, ja, kann man sagen, am Puls der Zeit des Priesterjahres. Sie beraten nämlich die Vatikanische Kleruskongregation. Und nun muss man ja sagen, wenn wir das hören, naja, römische Kongregation, da denken wir so an eine Behörde, wo Aktenberge gewälzt werden, wo es um Strukturen geht und um Verwaltungsgeschichten. Aber jetzt mal so aus Ihrer Kenntnis des Innenraums, es geht schon auch um spirituelle Fragen, um Spiritualität.
Natürlich, ich glaube, dass, was ich bisher so an Einsichten habe gewinnen können, beides ganz gut miteinander verbunden wird. Das eine, und das zeichnet solch eine Behörde aus, dass eben im Verwaltungsbereich der Kirche dort einiges anfällt, was getan werden muss. Und auf der anderen Seite ist ja vorwiegend auch von Priestern erfüllt wird, die es aus einer priesterlichen, geistlichen Haltung heraus tun, die, so glaube ich auch sagen zu können, viel abverlangt. Denn es ist etwas anderes, wenn man dort ja einer unter vielen ist und sich ganz in den Dienst des apostolischen Stuhls stellt, oder dass man doch vielleicht als Pfarrer oder in einer anderen Aufgabe in der Kirche viel stärker noch Seelsorge betreiben kann. Aber die Frage der Spiritualität spielt eine wichtige Rolle und nicht zuletzt jetzt im Priesterjahr, wo viele Impulse auch von Seiten der Kleruskongregation ausgehen. Wenn man sich allein einmal die eigene Homepage im Internet anschaut, die dafür extra erstellt worden ist, wenn ich es richtig wiedergebe, ist das www.annossacerdotalis.org. Da kann man viele Anregungen, vieles sehen, was aus dieser geistlichen Haltung herauskommt. Anderes wäre auch noch zu berichten, aber ich will das unterstützen, was Sie sagen. Das ist ein ganz gutes Miteinander von Verwaltungsaufgaben und Spiritualität, geistliche Haltung auf der anderen Seite.
Danke, Dr. Ohly, dass Sie uns diese Reihe hier in der Spiritualitätssendung halten werden heute. Also der erste Teil, Sie sprechen über den Diener des Herrn, den Priester. Wir freuen uns darauf, Ihnen nun zuhören zu dürfen.
Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, es ist, um diesen Gedanken aufzunehmen, wahrlich ein Grund zur Freude und zur Dankbarkeit, wenn man in diesen Tagen, in diesen Wochen feststellen darf, dass es sich offensichtlich innerhalb und auch außerhalb der Kirche herumspricht, dass wir auf Antrieb von Papst Benedikt XVI. Augenblicklich ein Jahr des Priesters begehen. Ich möchte Ihnen deshalb durchaus noch einmal zu Beginn dieser Sendung die Frage stellen, wissen Sie das bereits? Wissen Sie, was sich hinter dieser Initiative in der katholischen Kirche verbirgt? Eine kleine Antwort darauf zu geben, möchte ich versuchen, mit diesen Sendereien hier im Raum der Spiritualität zu geben. Zunächst kurz zur Erinnerung oder besser gesagt zur Einführung. Am 19. Juni des vergangenen Jahres hat unser Heiliger Vater im Rahmen einer feierlichen Vesper das Jahr des Priesters eröffnet. Es steht unter dem Motto Treue zu Christus, Treue des Priesters und ist insbesondere mit der Feier des 150. Todestages des heiligen Pfarrers von Ars, Jean-Baptiste Marie Vianney, verbunden. Ziel ist es, so der Papst, verschiedene geistliche und pastorale Initiativen zu fördern und zu koordinieren, um nicht zuletzt auf dem Hintergrund der derzeitigen Krise des Priestermangels, aber auch aus einer sehr positiven Grundhaltung heraus, die Bedeutung des Priesters, seiner Rolle, seiner Sendung, und zwar in der Kirche und in der Gesellschaft, deutlicher wahrnehmbar werden zu lassen. Mit diesem Jahr des Priesters werden, das einmal als Zahl genannt, rund 404.000 Priester in aller Welt in den Blick genommen. Und darunter gut 200.000 Diözesanpriester, die in unterschiedlichen Aufgaben den priesterlichen Dienst versehen. Es soll mit diesem Jahr des Priesters aber auch zugleich der Anstoß gegeben werden, für Priesternachwuchs zu beten und auch zu sensibilisieren. So haben sich seither auch in den deutschen Diözesen eine Vielzahl von Gebetsinitiativen gegründet oder erneuert, die ganz und gar diesem Anliegen dienen wollen. Das Gebet für heilige Priester, das Gebet um guten, heiligen Priesternachwuchs. Auch hier auf Radio Horeb hat es bereits eine Reihe von Vorträgen und Sendungen gegeben, die sich dieser Initiative angenommen haben. Und vielleicht sind viele unter Ihnen, die bereits solche Vorträge, solche Sendungen hier auf Radio Horeb schon gehört haben. Heute und in den folgenden Sendungen möchte ich gerne in unserer Reihe Spiritualität diesen Gedanken aufnehmen und aus meiner Sicht eine, wenn man so will, kleine Skizze zum Priestertum vorstellen. Eine Skizze, ein Grundriss, der wahrlich nicht behauptet, die Frage des sakramentalen Priestertums umfassend zu beleuchten. Nein, diese Skizze, die ich vorstellen möchte, möchte sich schlicht in den Dienst nehmen lassen für dieses Jahr des Priesters. In den Dienst nehmen lassen, auf einige wesentliche Grundzüge im Verständnis des Priestertums aufmerksam zu machen und dafür zu sensibilisieren. Deshalb wird Ihnen vieles bekannt vorkommen. Vieles davon wird Ihnen nicht neu sein. Doch wir als Getaufte und auch als Priester wissen aus unserer täglichen Erfahrung und auch aus der geistlichen Erfahrung, wie wichtig die Wiederholung und damit die Einübung von Grundhaltungen ist, damit sie beständiger und fester Bestandteil unseres Denkens und Handelns werden. Das berühmte Wort Repetitio est mater studiorum, die Wiederholung ist die Mutter allen Studierens, soll uns dafür ein guter Grund, ein guter Anstoß sein, sich diesen Gedanken zu stellen. Mit dieser Ermutigung wollen wir nun heute an den ersten Teil dieser Reihe zur priesterlichen Spiritualität herangehen, der unter dem Leitthema steht, der Priester als Diener des Herrn. Es gibt auch andere Wortkonstellationen, die man diesem Thema gleichsetzen könnte. So trägt beispielsweise ein Buch von Kardinal Ratzinger mit Predigten zu Priesterweihen oder ähnlichen Anlässen den Titel Diener der Freude. Auch Begriffe wie Diener der Barmherzigkeit, Diener der Gnade, Diener der Kirche und andere mehr begegnen uns und erinnern uns an etwas, was untrennbar mit dem Priester verbunden ist, nämlich der Priester steht in den Diensten eines anderen, eines Höheren. Er steht in den Diensten des Herrn. Er steht in den Diensten Gottes, der sich uns in Jesus Christus als wahrer und einziger Priester, nämlich als Heiland und Erlöser für alle Menschen, geoffenbart hat. Mit anderen Worten, der Priester wird ohne diesen Bezug, den wir hier ausdrücken mit des Herrn, in seinem Dasein und in seinem Handeln nicht verständlich. Mehr noch, der Priester bleibt in seinem Lebensstil und seinem Lebensentwurf letztlich unverständlich, wenn dieses tiefere Fundament seines Lebens, auf dem alles andere aufbaut, nicht erkennbar würde. Das heißt, das Sein und das Handeln des Priesters gehören jemand anderem, aus dem heraus der Priester erst verständlich wird. Bevor wir uns in den folgenden Sendungen diesem konkreten Handeln des Priesters zuwenden, muss deshalb heute zunächst der Blick auf das Fundament priesterlicher Existenz gerichtet werden, indem wir die Frage stellen, was ist ein Priester? Und die Betonung liegt dabei auf dem Wörtchen ist. Was ist ein Priester? Was kennzeichnet ihn? Was zeichnet ihn aus? Ja, wie kann man sein Wesen und damit das beschreiben, was ihn unverwechselbar macht? Dieser Frage gehen wir auf dem Hintergrund einer vielleicht auch etwas provozierenden Feststellung nach, die einmal der Präfekt der Kleruskongregation, Kardinal Claudio Humes, formulierte, als er sagte, Priester sind für die Kirche und für die Welt nicht nur aufgrund dessen, was sie tun, wichtig, sondern auch aufgrund dessen, was sie sind. Das heißt, nicht der alleinige Blick auf das Handeln des Priesters gibt den Weg frei, den Priester in seinem Dasein zu verstehen, sondern das Bemühen, tiefer auf den eigentlichen Grund seiner Existenz zu schauen. Kardinal Joseph Cordes drückt dies in seinem kürzlich publizierten Buch mit dem Titel »Warum Priester?« Fragezeichen noch radikaler aus, indem er dort schreibt, wer bei der Frage nach dem Warum des Dienstes dessen Ursache sucht, muss über das priesterliche Tätigkeitsfeld hinausdenken. Priester sein hat seine entscheidende Qualität nicht in den priesterlichen Aktivitäten, sondern pointiert aus Christus. Was aber bedeutet das? Priester ist Diener des Herrn, er lebt aus Christus, so die Worte von Kardinal Joseph Cordes. Um diese Grundüberzeugung zum sakramentalen Priestertum nun ein wenig zu betrachten, möchte ich von Worten ausgehen, die Papst Benedikt XVI. Zur Eröffnung des Priesterjahres gesprochen hat. In der Predigt im Rahmen der feierlichen Vesper zum Herz-Jesu-Hochfest sagte der Papst damals, sich ganz von Christus vereinnahmen lassen. Um Diener im Dienst des Evangeliums zu sein, ist das Studium, verbunden mit einer sorgfältigen und ständigen theologischen und pastoralen Bildung, gewiss nützlich und notwendig. Noch notwendiger aber ist jene Wissenschaft der Liebe, die man nur im Herz-an-Herz-Sein mit Christus erlernt. Er nämlich ist es, der uns ruft, das Brot seiner Liebe zu brechen, die Sünden nachzulassen und die Herde in seinem Namen zu führen. Gerade deshalb dürfen wir uns nie von der Quelle der Liebe entfernen, von seinem am Kreuz durchbohrten Herzen. Nur auf diese Weise werden wir fähig sein, wirksam am geheimnisvollen Plan des Vaters mitzuarbeiten, der darin besteht, Christus zum Herz der Welt zu machen. Ein Plan, der sich in der Geschichte verwirklicht, in dem Umfang, in dem Jesus das Herz der Herzen der Menschen wird. Angefangen bei denen, die dazu berufen sind, ihm näher zu stehen, eben uns Priestern. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn man diese Worte des Papstes auf einen Satz hin zusammenführen möchte, dann lässt sich vielleicht sagen, der Priester ist in dieser Vision ein zweiter Christus. Oder wie es im Lateinischen heißt, ein alter Christus, in dem und durch den Christus, der einzige und wahre Priester, gegenwärtig sein und handeln möchte. So ruft der heilige Pfarrer von Ars einmal aus, wenn wir Glauben hätten, würden wir Gott im Priester verborgen sehen, wie ein Licht hinter dem Glas, wie den mit Wasser vermischten Wein. Der Priester als anderer, als zweiter Christus. Das verlangt vom Priester diese Nähe zu Christus, von der der Heilige Vater sprach, zum Beispiel im Gebet, in den Sakramenten, im Wort Gottes aber auch in der Haltung der Buße und der Hingabe so zu suchen, dass Christus selbst immer im Priester gegenwärtig bleibt. Diese Überlegungen rühren an das nähere Verständnis dessen heran, was wir mit den Augen des Glaubens im Priester sehen dürfen, einen Diener des Herrn. Ja, Christus selbst, der sich wie bei Maria an einen Menschen aus Fleisch und Blut bindet, um dem Menschen auch von heute nahe zu sein, ihn zu heiligen, ihn zu retten, ihn zu erlösen. Die Theologie und die Lehre der Kirche und hier insbesondere die Weihetheologie des heiligen Augustinus haben diese Grundüberzeugung mittels der Auffassung vom sogenannten Charakter indelebilis, also einem unzerstörbaren Prägemal, im Griechischen Sphragis, zum Ausdruck gebracht. Was verbirgt sich hinter dieser Lehre? Der heilige Augustinus betonte gegen die Auffassung des heretischen Bischofs Donatus und der nach ihm benannten Bewegung des Donatismus, dass die Sünde des unwürdigen Priesters sich eben nicht auf die Wirksamkeit des Sakramentes auswirke. Die Vorstellung von Donatus war es, Christus kann nur durch einen heiligen, sündenlosen Priester wirken. Augustinus hingegen betont, nein, Christus ist und bleibt allein Träger des sakramentalen Geschehens und somit auch der Garant der Wirksamkeit des Sakramentes. Mit anderen Worten, es ist Christus selbst, der durch den Priester am Werk ist und dessen Tun auch nicht durch eine mögliche Sünde des Priesters geschmälert werden kann. Wobei freilich hinzugefügt werden muss, und das wollen wir mit aller Deutlichkeit sagen, dass auch Augustinus, wie die Kirche bis heute immer betont, dass der Priester sich um ein heiligmäßiges Leben bemühen muss. Aber dass es nicht an ihm liegt, dass Sakramente ihre Wirksamkeit entfachen können. Der Priester ist wirksames Instrument in der Hand des Herrn. Den Grund für diese Auffassung sieht der heilige Augustinus in jenem Siegel, in diesem Charakter indelebilis, diesem unzerstörbaren Siegel, das Christus selbst in der Priesterweihe dem Kandidaten in die Seele einprägt und ihn dadurch für immer zu seinem Priester um bzw. mit ihm gleich gestaltet. Das Siegel ist das Zeichen einer bestimmten Zugehörigkeit, einer unauslöschbaren Markierung, einer Art Eigentumskennzeichnung. Der Priester gehört für immer Christus, dem Priester schlechthin, an. Die Kraft dieser Markierung ist Gottes Geist, sodass dieses Versiegeln eines Menschen zum Priester eine Geistesgabe ist, die ihn als solchen erst handeln lässt. Die Kirchenväter verwenden dazu auch das Bild der Einprägung. Wie das Siegel einen Abdruck in einer Wachsplatte hinterlässt und durch diesen Eindruck für immer etwas, zum Beispiel ein Schreiben oder eine Urkunde, einen Gegenstand als Eigentum des Besitzers, zum Beispiel eines Herrschers oder eines Königs, kennzeichnet, so nimmt Christus von diesem Menschen mittels des eingeprägten Merkmals des Siegels für immer Besitz. Besitz, um durch ihn, mit ihm und in ihm als Priester leben und wirken zu können. Die mittelalterliche Scholastik hat diese Beziehung von Sein und Handeln, von Ontologie und Funktion in die Formel gebracht: agere sequitur esse. Das Handeln folgt dem Sein. Das heißt mit anderen Worten, nur der, der in der Weihe zum Priester geworden ist, vermag auch als solcher zu handeln. Die Gleichgestaltung mit Christus, die sich in der Weihe vollzieht, durch diese Einprägung Christi in die Seele dieses konkreten Menschen, ist somit, wenn wir so wollen, der seinshafte oder wie es die Theologie sagt, der ontologische Grund für das konkrete Handeln des Priesters. Sein Handeln, seine Aufgaben werden allein auf dieser Grundlage legitim und fruchtbar. Freilich, und auch das wollen wir festhalten, ist diese Gleichgestaltung mit Christus kein geistlicher Automatismus, der den Priester von seinem Bemühen dispensieren könnte, ein heiligmäßiges Leben zu führen. Die im Sakrament angetragene Christusfreundschaft muss, so sagt es Papst Benedikt in einer Predigt vor Priestern, immer wieder existenziell eingeholt werden. Und der Priester tut das, wo er ein geistliches Leben in der Kraft der Sakramente, des Gebetes und der Buße führt. Halten wir also fest, beides bestimmt das Priestertum. Das ontologische, wesenhafte Moment als Grundlage. Das heißt, der Priester ist Christus in der Weihe mittels dieses Siegels gleichgestaltet worden und lebt fortan für immer als Priester. Und auf der anderen Seite das funktionale Moment. Das heißt, der Priester wirkt als solcher in seinen Aufgaben. Insbesondere dort, wo er in der Vollmacht seiner Weihe die Dienste Jesu, also des Lehrens, des Heiligens und des Leidens ausübt. Liebe Hörerinnen und Hörer, aber da kommt doch nun eine Frage auf. Wir wollen verstehen, was der Priester ist. Aber wir müssen dann auch jetzt fragen, wenn wir erkannt haben, ja, er wird in der Weihe ganz mit Christus gleichgestaltet, was unterscheidet dann den Priester von einem Getauften, der in der Taufe doch auch mit Christus gleichgestaltet wird und, wie es der heilige Paulus sagt, auf seinen Tod und auf seine Auferstehung hin eingetaucht wird. Er ist doch auch gesalbt. Gesalbt zum Kind Gottes, zum Bruder oder zur Schwester Jesu Christi, zum Tempel des Heiligen Geistes, gesalbt zum Christen. In ihm lebt und wirkt doch auch gerade der gekreuzigte und auferstandene Christus. Lebt und handelt der Getaufte nicht in der Person Jesu? Oder anders gefragt, besitzt dann der Priester vielleicht nur einige Funktionen, einige Aufgaben mehr als der Getaufte, die ihn eben als Priester und man könnte auch sagen als Funktionär Christi erscheinen lassen? Das Zweite Vatikanische Konzil hat in Einheit mit der immerwährenden Lehre der Kirche deutlich betont, dass die Weihe den Priester befähigt, in der Person Christi des Hauptes zu handeln. Agere in persona Christi Capitis. Was heißt das? Das heißt, Christus ist der wahre und einzige Priester, durch den wir gerettet sind. Und um diese seine Sendung durch alle Zeiten hindurch bis ans Ende der Zeit fortzuführen, beruft er aus der großen Schar der Menschen, die ihm folgen, die 12, die er auch Apostel nennt. So lesen wir über diesen hoheitlichen Akt des Gottessohnes, beispielsweise im Lukasevangelium. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen 12 aus. Sie nannte er auch Apostel. Das heißt, Christus macht die Apostel. Er schenkt ihnen in der Kraft des Gebetes Anteil an seiner göttlichen Salbung und überträgt ihnen die Vollmacht seiner Sendung. Sie sollen in seinem Namen und in seiner Person als Haupt der Kirche den Menschen das Werk des Heiles verkünden. Wir sprechen deshalb auch davon, dass sie in persona Christi Capitis Ecclesiae, in der Person Christi des Hauptes der Kirche handeln. Das heißt, nicht sie selbst sind es, die dort handeln. Es ist Christus selbst, Haupt der Kirche und Bräutigam seiner Braut, der zu ihnen sagt, wer euch hört, der hört mich. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Oder wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Mit anderen Worten, im Apostel, im Priester, schenkt sich Christus selbst. Im Apostel wird Christus selbst hörbar. Im Apostel wird Christus selbst vergebend und heilend erfahrbar. Und so beruft Christus auch heute aus der Schar der Getauften junge Männer, die ihm mittels seines eigenen Lebensstils in Gehorsam, Armut, also in einem bescheidenen Lebensstil, und in der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen folgen sollen und in denen er selbst als Haupt und als Bräutigam erkennbar und erfahrbar werden möchte für die Kirche. Hierin liegt meines Erachtens übrigens der tiefste, auch theologische Grund für die Unmöglichkeit, die die Kirche seit Beginn lehrt, Frauen zum Priestertum zuzulassen. So wie es von der Heiligen Schrift, von der Tradition, dem Lehramt und auch der Praxis der Kirche her bezeugt wird, dass der Priester immer der Repräsentant Christi, des Hauptes gegenüber dem Leib Christi, des Bräutigams gegenüber der Braut ist. Und da sich auch dieses Aufeinanderbezogensein von Bräutigam und Braut in dieser konkreten Beziehung von Priester und Kirche, von Priester und Gläubigen widerspiegelt. Wenn wir all das bedenken, liebe Hörerinnen und Hörer, dann tut sich, um diese Frage noch einmal aufzunehmen, was unterscheidet den Getauften dann vom Priester? Bei aller grundlegenden Gemeinsamkeit und Gleichheit in der Taufberufung der wesenhafte Unterschied zwischen Getauften und Priestern auf, wie es vom Zweiten Vatikanischen Konzil gelehrt wird, wo es in der Konstitution über die Kirche heißt, das gemeinsame Priestertum der Gläubigen und das Priestertum des Dienstes, also des hierarchischen Priestertums, unterscheiden sich zwar dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach, dennoch sind sie einander zugeordnet. Denn das eine wie das andere nimmt auf je besondere Weise am Priestertum Christi teil. Der Amtspriester kraft seiner heiligen Gewalt, die er innehat, das priesterliche Volk heranzubilden und es zu leiten. Er vollzieht es in der Person Christi, das eucharistische Opfer, und bringt es im Namen des ganzen Volkes dar. Die Gläubigen hingegen wirken Kraft ihres königlichen Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit und üben ihr Priestertum aus im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis eines heiligen Lebens, durch Selbstverleugnung und tätige Liebe. Soweit das Konzil. Der Unterschied bedeutet also eine Differenzierung, aber keine Trennung. Denn der Priester ist in seinem Dasein und auch in seinem Handeln auf die Kirche und damit auf die Gläubigen ausgerichtet, während umgekehrt der Getaufte ohne den priesterlichen Dienst letztlich nicht überleben kann. Und von dieser inneren Beziehung von Getauften und Priestern kündet die Kommunio-Struktur der Kirche, in der in allem Tun der Kirche Getaufte und geistliche Amtsträger aufeinander verwiesen sind. Ein im wahrsten Sinne des Wortes nachdenkliches Wort des spanischen Jesuiten Tomás Morales bringt dies sehr schön, ich glaube auch als Ansporn und Bereitschaft für das Leben in der Kirche zum Ausdruck, wenn dieser Gründer des spanischen Säkularinstituts Cruzadas de Santa María sagt, ein Laie ohne Priester vermag wenig, ein Priester ohne Laien vermag mehr, doch Priester und Laien gemeinsam vermögen vereint mit Gott alles in dem, der sie stark macht.
Spiritualität bei Radio Horeb. Wir hören heute den ersten Teil einer vierteiligen Reihe zum Thema priesterliche Spiritualität. Im ersten Teil heute geht es um den Diener des Herrn und wir hören Dr. Christoph Ohly aus München.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, versuchen wir abschließend nun das, was wir bisher bedacht haben, noch etwas zu verdeutlichen, indem wir, so glaube ich, einen sehr hilfreichen und schönen Bildgedanken heranziehen, den Papst Benedikt XVI. Im Jahre 2007 zum Gegenstand seiner Predigt in der Krisammesse am Gründonnerstag gemacht hat. Der Papst nimmt dabei das äußere Taufkleid des Neugetauften sowie die liturgischen Gewänder des Priesters zu Hilfe, um zu verdeutlichen, was sowohl in der Taufe als auch in der Weihe geschehen ist. Er erinnert zunächst an eine schöne Erzählung von Tolstoi, um das sinnbildlich darzustellen, was in der Taufe geschieht. Er sagt, Der russische Schriftsteller Tolstoi erzählt in einer kleinen Geschichte von einem strengen Herrscher, der von seinen Priestern und Weisen verlangt, dass sie ihm Gott zeigten, so dass er ihn sehen könne. Die Weisen vermochten ihm diesen Wunsch nicht zu erfüllen. Aber da bot sich ein gerade vom Feld kommender Hirte an, die Aufgabe der Priester und Weisen zu übernehmen. Der König lernte, dass seine Augen nicht ausreichten, Gott zu sehen. Aber nun wollte er wenigstens wissen, was Gott denn tut. Damit ich dir darauf antworten kann, so sagte der Hirte, müssen wir die Kleider tauschen. Zögernd, aber doch von der Neugier nach der erwarteten Auskunft getrieben, willigte der Herrscher ein, übergab dem Bauern seine königlichen Kleider und ließ sich selber in den einfachen Rock des armen Mannes kleiden. Und nun kam die Antwort. Das tut Gott. Gott hat einen heiligen Tausch vollzogen. Das Unsere angenommen, damit wir das Seinige empfangen können, Gott gleich werden. Der heilige Paulus gebraucht für das, was in der Taufe geschieht, ganz ausdrücklich das Bild vom Gewand. Ihr, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Und der Papst fährt fort, das geschieht in der Taufe. Wir ziehen Christus an. Er schenkt uns seine Gewänder und die sind keine Äußerlichkeit. Sie bedeuten, dass wir in Seinsgemeinschaft mit ihm treten, dass seine und unsere Existenz ineinander übergehen, sich gegenseitig durchdringen. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, geht der Papst zum Priester über und stellt daraufhin fest, diese Theologie der Taufe kehrt auf neue Weise mit neuer Eindringlichkeit zurück in der Priesterweihe. Wie in der Taufe ein Kleidertausch, ein Schicksalstausch, eine neue Seinsgemeinschaft mit Christus geschenkt wird, so bedeutet Priestertum, dass der Priester nun bei der Spendung der Sakramente in persona Christi Capitis handelt und spricht. Er steht bei den heiligen Geheimnissen nicht für sich selbst und redet nicht aus sich selbst, sondern für den anderen. Für Christus. In den Sakramenten wird dabei nur ganz dramatisch sichtbar, was Priestersein überhaupt bedeutet, was wir mit unserem Adsum, ich bin bereit, bei der Priesterweihe ausgedrückt haben. Ich bin da, damit du über mich verfügen kannst. Wir stellen uns also dem zur Verfügung, der für uns alle gestorben ist, damit wir, die wir leben, nicht mehr für uns selbst leben. Sich Christus zur Verfügung stellen bedeutet, dass wir uns in sein für alle hineinziehen lassen. Und dann fährt der Papst noch einmal fort. Im Augenblick der Priesterweihe hat uns die Kirche diese Realität der neuen Gewänder dadurch auch äußerlich sichtbar und greifbar gemacht, dass wir neu eingekleidet wurden, nämlich mit den liturgischen Gewändern. In dieser äußeren Gebärde will sie uns den inneren Vorgang und seinen Auftrag an uns deutlich machen. Christus anziehen, sich ihm zu eigen geben, wie er sich uns zugeeignet hat. Dieser Vorgang, das Anziehen Christi, wird bei jeder heiligen Messe durch die Bekleidung mit den liturgischen Gewändern immer wieder dargestellt. Und sie anzulegen soll mehr als eine Äußerlichkeit sein. Es ist das immer neue Eintreten in das Ja unseres Auftrags, in das Ich, doch nicht mehr Ich, der Taufe, das die Priesterweihe uns in neuer Weise zugleich schenkt und abverlangt. Dass wir in den liturgischen Gewändern am Altar stehen, soll uns und den Anwesenden auch sinnfällig sichtbar machen, dass wir in der Person eines anderen dastehen. Die priesterlichen Gewänder, wie sie sich im Lauf der Zeit entwickelt haben, sind ein tiefgehender, symbolischer Ausdruck für das, was Priestertum bedeutet. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und der Papst hat dann das Wesen des priesterlichen Dienstes ausgelegt, indem er diese einzelnen liturgischen Gewänder, also das Schultertuch, die Alde, das Zingulum, die Stola und das Messgewand, geistlich interpretierte, die ihrerseits, nehmen wir diesen Gedanken noch einmal auf, darstellen wollen, was es heißt, Christus anzuziehen, Das heißt, in persona Christi Capitis, in der Person Christi, des Hauptes der Kirche, reden und handeln zu dürfen. Mit dem Ziel einer wahren Ars Celebrandi. Das heißt, der rechten Weise des Feierns, die da gegeben ist, wo der Priester erkennt, wenn ich beim Herrn bin, dann ziehe ich mit meinem Hören, Sprechen und Handeln auch die Menschen in die Gemeinschaft mit ihm hinein. So steht der Priester, und das ist die Konsequenz aus unseren Überlegungen zum Sein des Priesters als Diener des Herrn, in ständiger und besonderer Verbindung zur Heiligkeit Gottes. Sie ist ihm einerseits Gabe, und zwar in der Weihe zu einem alter Christus, zu einem anderen Christus. Aber sie ist ihm zugleich Aufgabe, nämlich dieser Gnade zu entsprechen in einem Leben der Heiligkeit. Spricht das Zweite Vatikanische Konzil von der allgemeinen Berufung zur Heiligkeit aller Christgläubigen, so muss man hier von einer besonderen Berufung des Priesters zur Heiligkeit sprechen. Ist er Christus in der Weihe gleichgestaltet, ist es nur konsequent, dass er auch, und ich betone dies zu allen Stunden des Tages, den Lebensstil Christi annimmt und mehr zu verwirklichen sucht. Das erklärt dann auch diese innere, und ich möchte sagen, wesenhafte Notwendigkeit, dass der Priester vom Geist der evangelischen Räte, also von der Ehelosigkeit, der Armut und des Gehorsams erfüllt sein muss, die hier ihren tiefen Ursprung und ihre Begründung finden. Wie Christus lebt auch der Priester die Armut, die in der Liebe Gottes zum Reichtum wird. Wie Christus gegenüber dem himmlischen Vater lebt er den Gehorsam gegenüber seinem geistlichen Vater, dem Bischof oder dem Oberen, der darin dann zu einer größeren Freiheit wird. Und wie Christus lebt der Priester den Zölibat, also die sexuelle Enthaltsamkeit und die Ehelosigkeit, um seine Ganzhingabe an Gott und die Menschen auch leibhaftig, man könnte sagen mit Haut und Haaren, auszudrücken. Im Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, die allen Gläubigen, aber damit auch besonders den Priestern hilft, im Sakrament der Beichte aus der Schwäche immer wieder in das österliche Licht des Ostermorgens aufzuerstehen, darf der Priester es wagen, im Lebensstil Christus gleichförmig zu werden. Johannes Paul II. Hat das einmal sehr schön formuliert. Die priesterliche Berufung, so sagt er, ist im Wesentlichen eine Berufung zur Heiligkeit. Und zwar in der Form, die aus dem Sakrament der Priesterweihe entspringt. Heiligkeit ist Vertrautheit mit Gott. Sie ist Nachahmung des armen, keuschen und demütigen Christus. Sie ist vorbehaltlose Liebe zu den Seelen und Hingabe an ihr wahres Wohl. Sie ist Liebe zur Kirche, die heilig ist und uns heiligen will. Und ohne Zweifel, liebe Hörerinnen und Hörer, braucht die Welt solche heiligen Priester, die die Menschen nicht zu sich, sondern zu Christus führen. Beten wir deshalb zum Abschluss unserer Gedanken mit Freude und Dankbarkeit für unsere Priester und für die Priester der Zukunft, für die, die Gott zum Priester berufen will und die tief in sich diesen Ruf hören sollen. Ich möchte das tun mit einem Gebet, das wir in der Priestergemeinschaft Pater Thomas Morales beten, einer Gemeinschaft aus diözesanen Priestern, die mit dem Säkularinstitut der Cruzadas de Santa Maria verbunden sind. Ein Gebet, das wir in diesem Jahr des Priesters immer wieder vor den Herrn tragen. Herr Jesus Christus, du hoher Priester deiner Kirche, in Weisheit und Liebe hast du die Priester in deinen heiligen Dienst gerufen. Du hast sie dir in der Weihe gleichgestaltet, auf dass du selbst in ihnen und durch ihren Dienst bei deiner Kirche bist. Du wirst hörbar, wenn sie uns in deinem Namen das Wort des Lebens verkünden. Du zeigst dich dem Sünder in deiner Barmherzigkeit, wenn sie uns Vergebung und Heil zusprechen. Du nährst uns mit deinem Leib und Blut, wenn sie uns in der heiligen Eucharistie Brot und Wein, die Gaben dieser Welt, verwandeln. Du leitest uns auf dem Weg der Heiligkeit, wenn sie uns unterstützen, mahnen, ermutigen und leiten. Du bist mitten unter uns, wenn sie bei uns sind und uns als gute, heilige Hirten vorangehen. So bitten wir dich, unseren Herrn und Erlöser, in diesem Jahr der Priester, in Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist, bewahre du deine Priester im Schutz deines heiligsten Herzens, wo sie die beständige Erneuerung der Weihegnade und den Schutz vor allen Gefahren empfangen. Heilige und bewahre du ihr geweihtes Herz und ihre gesalbten Hände in Gehorsam, Armut und Jungfräulichkeit, mit denen sie Tag für Tag den Dienst deiner Liebe und Hingabe an uns verrichten. Verleihe du ihnen nicht nur die Wandlungskraft über Brot und Wein, sondern auch die über die Herzen aller Menschen und führe ihr Arbeiten in deinem Weinberg zu reicher Frucht. Stärke uns durch ihr Zeugnis in unserer eigenen Berufung. Lass unter uns viele und heilige Berufungen zum Priestertum und zum gottgeweihten Leben auf dem Nährboden heiliger Ehen und Familien entstehen, auf das wir alle, Priester und Laien, mit brennendem Eifer, wachsender Liebe und unbeirrbarer Treue Tag für Tag die Worte des heiligen Pfarrers von Ars wiederholen. Mein Gott, ich liebe dich. Und mein einziger Wunsch ist es, dich bis zu meinem letzten Atemzug zu lieben. Maria, Königin der Apostel, bitte für deine Priester in Gegenwart und Zukunft.
Diener des Herrn, so lautete die Überschrift des ersten Teiles unserer insgesamt vierteiligen Reihe zur priesterlichen Spiritualität hier in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Wir hörten Dr. Christoph Odi aus München. Herzlichen Dank, Dr. Odi, für Ihre Ausführungen. Alter Christus, sagten Sie, ein zweiter Christus, das ist der Priester. Viele Ihrer Überlegungen kreisten eben um genau diesen Gedanken. Und dann haben Sie auch noch gesprochen über das Verhältnis von Getauften, von nicht geweihten Getauften und den Priestern, haben da auch sich auf das Zweite Vatikanische Konzil, das darüber ja in besonderer Weise nachgedacht hat, berufen. Und wenn wir jetzt so in unserer Zeit über die Berufungen nachdenken und auch jetzt in diesem Priesterjahr besonders auch dafür beten, kann man vielleicht auch sagen, dass es dieses Priesterjahr auch besondere Gelegenheit ist, gerade auch für alle Getauften, darüber nachzudenken oder sich gewahr zu werden, eben, dass der Priester dieser zweite Christus ist und das auch wirklich als Zeugnis zu verstehen, dass man vielleicht auch die Berufungen nicht nur durch das Gebet fördern kann, sondern vor allen Dingen eben auch durch das lebendige Zeugnis, dass man das wirklich im Priester sieht, so schwer das manchmal im Alltag für viele auch sein mag.
Also wenn man den Brief des Papstes liest, den der Papst an die Priester zur Eröffnung des Priesterjahres versendet hat, dann kommt genau dieser Gedanke auch heraus, den Sie jetzt nennen. Zum einen natürlich das Jahr als Gebet für die Priester und für Priesterberufungen, aber eben auch der Hinweis, dass wir dieses Jahr wirklich als ein Geschenk Gottes nutzen, um in vielen Initiativen diesen Kerngedanken des Priestertums zu bezeugen, zu bedenken, zu verkünden, darüber zu sprechen. Wir haben das ja schon im Jahr des heiligen Paulus und jetzt dann auch im Jahr des Priesters erlebt, was alles werden kann, wenn man wieder mal angestoßen wird, nicht nur darüber nachzudenken, sondern sich auch darüber auszutauschen. Und ich glaube, so aus meiner Erfahrung heraus sagen zu können, dass natürlich auch viel Unsicherheit in den letzten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten daher gerührt, ist, dass man über diese Grundlagen zu wenig gesprochen hat und die auch zu wenig bezeugt hat und sich dann natürlich der ein oder andere Gedanke da festsetzt, ja, der Priester ist halt so ein Funktionär, der ein paar Aufgaben für uns versieht, aber in ihm nicht mehr wirklich Christus sieht, der in seiner Kirche gegenwärtig bleiben will. Christus sagt im Evangelium, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das bezieht sich auf vieles, auf sein Wort, auf die Sakramente, auf die Gemeinschaft der Gläubigen, klar. Die Kirche ist ja Sauerteig in der Welt, aber es bezieht sich in diesem Wort auch auf den Apostel, auch auf den Priester, der im Namen Jesu und in seiner Person als Haupt der Kirche gegenwärtig ist und handeln darf. Und ich glaube, dieser Gedanke, den Sie da ansprechen, ist sicherlich einer der Kerngedanken für dieses Jahr des Priesters. Wenn das gelingt, ein wenig wieder zu wecken, dafür zu sensibilisieren, dann können große Früchte aus diesem Jahr entstehen.
Ein weiterer Punkt, den Sie auch angesprochen haben, dass mit der Weihe eigentlich erstmal das Eigentliche beginnt. Das ist manchmal vielleicht gar nicht so sehr in unserem Kopf, in unserem Herz mit drin. Wir begleiten sehr intensiv Berufen auf ihrem Weg hin zur Priesterweihe und dann ist es dann so weit und dann denken wir, naja, nun ist die Sache irgendwie abgeschlossen. Aber immer wieder muss man ja betonen, da geht's ja dann eigentlich erst richtig los. Also mit dieser Weihe, da ist nicht dann stets festgemauert in der Erde, sondern dann ist ja eigentlich der Startschuss gegeben. Dann geht ja die Bobfahrt erst richtig los.
Manchmal ist es wirklich eine Bobfahrt, ja. Und das gilt für beide. Das gilt für den Priester. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, wenn man sich über Jahre hinweg darauf vorbereitet, dass ähnlich vielleicht dann wie bei der Eheschließung dieser Tag so groß ist und dann aber auch schon als Höhepunkt empfunden wird. Und die Gefahr dann ist, dass es ab da nur noch bergab geht. Ist jetzt vielleicht etwas plakativ gesagt, aber ich will es positiv wenden. Das ist der Tag für den Priester, wie auch für die Gläubigen, für die ganze Kirche, im Gebet und in diesem Bemühen, immer näher mit Christus verbunden zu sein, nicht nachzulassen. Deswegen haben Sie recht, da geht es eigentlich erst richtig los, denn mit dieser Gabe, Christus zu repräsentieren, ist auch die Aufgabe verbunden, diese Nähe zu Christus Tag für Tag zu leben. Und der Papst hat das einmal sehr schön ausgedrückt, dass er sagte, das, was wir Heiligkeit bezeichnen, heißt, für den Priester gesehen, vor allen Dingen in der Nähe zu Christus zu leben, ganz nah bei ihm zu sein, um mit ihm auch handeln zu können. Und ja, wenn auch dies wieder durch das Priesterjahr deutlicher wird, dass da auch Gebet gefordert ist, Unterstützung und wie wir es auch hier mit so Priestergemeinschaften tun, auch der mitbrüderlichen Unterstützung und nicht nur einfach so ein Miteinander unter, wie man heute leider oft sagt, Kollegen, dann wird auch wieder deutlich, dass wir als Priester uns nicht sondieren, nicht trennen von der Kirche, von den Gläubigen, nicht abheben, sondern ganz bei ihnen sind, aber eben doch auch in dem Bewusstsein, dass wir Gesandte des Herrn oder Diener des Herrn, wie es heute der Titel der Sendung deutlich macht, sind.
Eine große Gelegenheit für die ganze Kirche, sich nochmal in dieses besondere Geheimnis unseres Glaubens und ja ein heilsrelevantes Geheimnis, besonderes heilsrelevantes Geheimnis unseres Glaubens zu vertiefen im Gebet und ja letztlich in Christus. Danke, Dr. Oli, für diese Sendung. Wir freuen uns auf das nächste Mal, auf den zweiten Teil in dieser Reihe. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich das schon mal vormerken möchten, das wird am 27. Februar sein. Da hören wir dann den zweiten Teil in dieser insgesamt vierteiligen Reihe von Dr. Christoph Oli, Priesterliche Spiritualität. Wie immer wird es von dieser Sendung eine CD geben, auch im Podcast- und Download-Angebot finden Sie das auf horeb.org. Ich sage noch einmal die Internetadresse der eingangs erwähnten Homepage der Kleruskongregation zum Priesterjahr jetzt, und zwar annus sacerdotalis.org. Das müssen Sie jetzt nicht mitschreiben, wenn Sie schon mal auf horeb.org sind. Es gibt das Infofeld zur Sendung im Tagesprogramm neben der Spiritualitätssendung und da werden Sie auch einen Link finden zu dieser Homepage. Das ist wirklich eine sehr interessante, sehr schöne Sache. Schauen Sie da mal vorbei. Danke, Dr. Oli. Dürfen wir Sie zum Abschluss der Sendung um Ihren Segen bitten?
Das mache ich heute besonders gern bei diesem Thema. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef und aller Heiligen und Seligen, segne, stärke und geleite euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke, Dr. Oli. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Herzlichen Dank auch an Jürgen Rippen, der die Technik in dieser Sendung betreute. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihr Gregor Dornis.